Zucker macht Kinder hyperaktiv. Kaffeesatz ist der perfekte Blumendünger. Und Blitze schlagen niemals zweimal an derselben Stelle ein. Ja, solche Mythen, die begegnen uns überall, im Alltag, bei der Arbeit, auf Social Media. Viele Mythen, die sind harmlos. Wenn es jedoch um Arbeitsschutz geht, ja, dann kann falsches Wissen gefährlich werden. Und deswegen nehme ich mir in dieser Podcast-Folge 3 weit verbreitete Mythen rund um den Arbeitsschutz mal vor. Was stimmt wirklich und was gehört ins Reich der Legenden? Zum Beispiel bei den Themen Krankmeldung oder psychische Belastung.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Arbeitsschutz. Ein Thema voller Halbwissen und Missverständnisse. Jetzt bringt mein Gast Licht ins Dunkel. Andreas Kummer ist Experte für betriebliches Gesundheitsmanagement und Organisationsentwicklung und er berät Mitgliedsbetriebe der BGW. Außerdem ist er jetzt bei mir. Ich grüße dich. Hi.
Ja, hallo Ralf. Also schön, dass wir uns wieder mal hören. Nach 3,5 Jahren. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was du mir da für Fragen stellst, weil ich will natürlich zur Aufklärung gerne beitragen.
Ja, sehr schön. Ja, es ist wirklich schon ein bisschen her. Andreas, der war mal Gast bei Herzschlag und das in der Folge Umgang mit Veränderung. Da hast du uns Tipps gegeben, wie ihr erfolgreich mit Herausforderungen umgehen könnt und damit auch eure persönlichen Ziele erreicht. Stichwort Digitalisierung und so. Hört mal rein in die Folge. So Andreas, aber jetzt bist du in vielen Unternehmen unterwegs und dort dann im Gespräch mit Beschäftigten, Betriebsräten und auch Führungskräften. Was sind die Fragen, welche dir im Bereich Arbeitsschutz am häufigsten begegnen?
Also du hast völlig recht. Also meine Arbeit muss man sich für alle die, die mich noch nicht kennen, so vorstellen. Nach wie vor seit 30 Jahren gehe ich mit einer Freude dort ins soziale System rein. Und da gibt es natürlich immer wieder neue Themen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und natürlich haben wir auch die klassischen Arbeitsschutzthemen nach wie vor auf dem Zettel. Und insgesamt geht es aber zurzeit in den Betrieben darum, bei den mangelnden Ressourcen, bei den herausfordernden Personalsituationen, die die Betriebe auch mit erleben, das Niveau des sicheren und gesunden Arbeitens möglichst zu stabilisieren und auch zu verbessern. Gerade nach der Pandemie, und da haben wir beide uns ja auch mit getroffen, ging es um solche Herausforderungen jetzt wie steigende Krankenstände. Wie schaffen wir das noch mit unserer Personalsituation? Jeden Tag lesen wir es in der Zeitung, die Fachkräfte, die zwar da sind, aber dann doch jemand mal ausfällt. Und darum geht es eben dann für die Betriebe, die Dienstleistungs- und Beratungsqualität möglichst hochzuhalten. Das ist das Hauptthema überall, was man hat. Und damit müssen wir natürlich auch auf unseren Arbeitsschutz gucken, dass der nach wie vor gut entwickelt bleibt und auch weiterentwickelt wird.
Ja, wir haben uns in der Pandemie getroffen, hast du gesagt. Natürlich, als man es noch durfte, ne? Remote, ja. Ja, eine verrückte Zeit war das auf jeden Fall. So, jetzt klopfen wir mal, und zwar zusammen, neue Mythen nach ihrem Wahrheitsgehalt ab. Starten wir doch mal mit dem ersten Mythos, Andreas.
Gefahrstoffe erkennt man am Geruch.
Das klingt plausibel, oder? Es stinkt, also gehe ich erstmal lieber weg. Aber ganz so einfach ist das nicht. Andreas, was steckt hinter dieser Annahme und warum kann das im Arbeitsalltag riskant werden? Gefahrstoffe erkennt man am Geruch.
Ja, genau. Also das klingt erstmal plausibel. Du bist da ganz auf der richtigen Spur, aber leider, das ist wirklich ein Mythos. Und wir können das noch unterlegen und könnten jetzt sagen, okay, es gibt so einen Mini-Mythos Nummer 1. Der würde heißen, was stinkt, ist gefährlich.
Da kann man doch gar nicht mehr in keine Tram und in keinen Bus mehr einsteigen. So, ja.
Ja, also
im Sommer zum Beispiel.
Aber das wollen wir gleich aufklären, weil es gibt da wirklich Varianten und Nuancen, wo wir jetzt drauf gucken müssen. Und wir gucken mal auf den Mythos 2 auch, den wollen wir auch mitklären. Das wäre dann, wenn es nicht riecht, ist es harmlos. Mhm. Auch das ist immer in Verbindung mit Gefahrstoffen. Und wenn man nichts sieht und nichts riecht, ist alles okay. Nein, leider nicht. Unsichtbare, geruchlose Stoffe können gefährlich sein.
Kann man sogar sagen, das sind die gefährlichsten?
Also wenn wir dort drauf gucken, dann ist es auch wieder nicht so einfach, weil die Realität ist komplexer. Wir müssen ja immer gucken, du hast das vorhin mit der Straßenbahn auch mit benannt. Du kommst in die Straßenbahn rein und wie erlebst du das? Du nimmst natürlich durch die Nase ein faszinierendes Organ. Es gibt auch Filme dazu. Du erinnerst dich an Filme, die natürlich auch mit dem Geruch auch mit verbunden waren.
Das Parfum, aber auch ein schönes Buch vor allem, ne?
Genau, das war da mit dabei. Und wir müssen aber feststellen, die Nase als faszinierendes Organ, es ist kein Messgerät. Also das ist schon mal der Trugschluss, der mit dabei ist. Gerüche sind sehr subjektiv. Und manche nehmen das Beispiel, gehen wir aus der Straßenbahn weg, manche nehmen den Geruch von Benzin als recht unangenehm wahr, dort andere. Ich habe das jetzt in der Praxis tatsächlich mal getestet und mal nachgefragt, wie das bei anderen Menschen ist. Die sagen wieder, verbinde ich positive Erinnerungen mit.
Es gibt sogar so einen Fetisch. Es gibt einige, die stehen richtig auf diesen Benzin-Tankstellengeruch. Dabei sind diese ganzen Benzole ja wirklich auch sehr gesundheitsschädigend.
Das ist richtig. Neben der Nase für uns als faszinierendes Organ ist es aber auch ein sehr hochsensibles Organ. Und das Schöne ist eigentlich dabei, das hilft uns schon im Alltag Dinge intuitiv einzuordnen. Aber ob etwas unangenehm oder angenehm ist oder sogar neutral riecht, das ist im Arbeitsschutz nochmal zu prüfen, weil dadurch entstehen die Fehleinschätzungen. Denn Gerüche werden subjektiv wahrgenommen und diese Fehleinschätzung, nimm ein zweites Beispiel und das ist jetzt dein Straßenbahnbeispiel, was du vielleicht auch mit beschreibst. Es gibt Stoffe, die wir sehr deutlich riechen. Ja, also das wäre das Beispiel Buttersäure, die bei Schweißgeruch entsteht. Ja, und es gibt Stoffe, die vollkommen geruchlos sind, zum Beispiel Kohlenmonoxid oder bestimmte Lösungsmittel, die wir natürlich auch einsetzen. Entscheidend ist eigentlich nicht, ob ein Stoff riecht, sondern in welcher Konzentration und in welchem Zeitraum wir ihm ausgesetzt sind. Und das nennt man im Arbeits- und Gesundheitsschutz dort das sogenannte Dosis-Wirkungsprinzip. Ein weiteres Phänomen, was wir erleben, sind unsere Riechzellen und die gewöhnen sich eben auch schnell an einen Geruch. Ja, also das kann dann mal über kurze Zeit auch eine Wirkung auch mit erzielen und auch wenn der Stoff vielleicht auch weiterhin in der Luft ist, aber das ist eben eine Gewöhnungssache, die wir damit dabei haben.
Nee, der Windeleimer, der riecht doch gar nicht.
Also du hast recht, es gibt auch Beispiele aus der Praxis für uns, wo dieser Irrglaube zu Problemen geführt hat. Also viele Stoffe, auf der einen Seite riecht man einmal nicht, nur auf der anderen Seite sind sie eben auch riechbar, aber im Arbeits- und Gesundheitsschutz und dort bist du ja auch mit unterwegs, gibt es eben auch Stoffe, auch selbst in geringer Konzentration, die sind krebserzeugend. Ja, also neben in Gesundheitswesen dort so Beispiele auch, ne, krebserzeugende Stoffe wie Formaldehyd. Es gibt Stoffe, Gefahrstoffe, die Allergien auslösen können, nicht nur durch Einatmen, sondern eben auch durch Hautkontakt.
Welche unsichtbaren, tückischen Gefahrstoffe hast du denn so mal als Beispiel noch?
Ja, also wenn man auch so oft diese unsichtbaren Dinge auch mitguckt, die mit dabei sind, wir kommen mal wieder so von unserer Nase, die sich also schnell daran gewöhnt und dort, wo wir mit unserem Schutzmechanismus der Nase, also der auch der sogenannten sensorischen Adaption, so wird das benannt, eben auch gefährlich werden kann. Und auch da wäre der Blick, also gerade wenn du so an Arbeiten in Gruben, in Tanklagern auch mit denkst, solche Dinge, wo dort auch Gefahren auch mit liegen können. Ja, oder auch wenn wir mit alkoholischen Flächendesinfektionsmitteln dort auch mit arbeiten in dem Rahmen oder auf Desinfektionsmitteln. Also wenn wir zum Beispiel einen Rettungswagen dort auch desinfizieren müssen, so in dem Rahmen, dort kommt es natürlich schon zu Dingen, die auf die dort auch wirklich zu achten sind. Ne? Denk mal an Kliniken, vielleicht auch Reha-Einrichtungen, Rehabilitationseinrichtungen, die dann auch Schwimmbäder, hohe Konzentrationen, auch im Sinne von aus hygienischen Gründen dann die Chlorung von Wasser und Belüftung auch mitzusetzen. Das muss dann genau abgestimmt werden und da hilft uns die Nase dann eigentlich nicht. Und da gilt dann eigentlich, es muss gemessen werden, es gibt Grenzwerte und wir sprechen nachher ja auch nochmal über die möglichen Schutzmaßnahmen, die es dann auch mitgibt. Aber in der Regel ist es so, also so wie wir in den Betrieben dort unterwegs sind, es geht um Aufklärung, es geht um Unterweisung, es geht um Technik, dann eben mit Messgeräten, Grenzwerten, sich das eben auch je nach Arbeitssituation dann auch anzugucken.
Aber reden wir doch auch jetzt mal gleich über die technischen Hilfsmittel oder auch Schutzmaßnahmen, die dabei helfen können. Was sind das für welche?
Also wir erleben erstmal, und das ist eigentlich das, was positiv ist, also wir verlassen uns nicht auf unser Bauchgefühl, sondern das ist die Botschaft, geprüfte Schutzmaßnahmen und eben auch moderne Messtechnik, die es dort auch gibt, die genutzt werden kann. Dort helfen die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, dort können wir auch Gefahrstoffexperten auch mit dazuziehen. Und es gibt eben viele veröffentlichte Informationen und auch Regeln, die dazu beitragen, dass wir den Gesundheitsschutz für die Mitarbeitenden dort auch langfristig sichern können. Um dann eben auch genau das, was ich beschrieben hatte, dieses Dosis-Wirkungsprinzip auch zu überprüfen und da auch mit zu nutzen. Das wäre die Botschaft, in dem Rahmen dann natürlich auch mit Messtechnik zu agieren.
Was muss jetzt ein Betrieb machen, um seine Mitarbeitenden zu schützen? Jetzt überall Messgeräte aufstellen, das reicht wahrscheinlich nicht.
Nein, natürlich nicht. Es gibt Regeln, die eingehalten werden müssen. Und nehmen wir nur schon das Beispiel. Und da gibt es dann eben auch die Vorlagen dazu. Wenn wir an Verpackungen, wenn wir an Gebinde denken, die eben auch Gefahrstoffe auch mit enthalten, dann müssen die erstmal sichtlich mit Piktogrammen oder auch Hinweistexten gekennzeichnet sein. Die Hersteller, von denen bekommen wir meistens auch die Sicherheitsdatenblätter, die liegen auch oft vor. Und das, was jetzt nicht das Geheimnis dort auch bei der Analyse und Beurteilung bei den Gefahrstoffen auch mit ist, wir agieren natürlich wie gewohnt mit den Gefährdungsbeurteilungen. Wir prüfen die Gefahrstoffverzeichnisse, die es gibt. Wir nutzen Betriebsanweisungen und selbstverständlich gehen wir dann natürlich auch für unsere Mitarbeitenden in Richtung Unterweisung, um das dann auch eben zu klären und klar zu machen. Vielleicht auch in einfacher, in leichter Sprache, um dort klar zu machen, was kann da mit entstehen. Und eigentlich der Hauptpunkt immer wieder bei diesen Punkten ist, dass wir die Mitarbeitenden in diesen ganzen Prozess mit einbinden.
Auch das nächste Thema ist unsichtbar und doch sehr wichtig. Zeit für Mythos Nummer 2.
Psychische Belastungen sind individuell und können nicht in einer Gefährdungsbeurteilung bewertet werden.
Tatsächlich zählen psychische Erkrankungen inzwischen zu den Hauptursachen für Fehlzeiten, direkt nach Atemwegs- und Muskel-Skeletterkrankungen. Trotzdem gibt es beim Thema psychische Belastung immer noch viel Unsicherheit. Andreas, ja, du bist jetzt in vielen Unternehmen ja unterwegs. Wie ist so dein Eindruck? Wie gehen Betriebe mit diesem Thema um?
Also zuerst ist einmal ganz wichtig, also wir müssen in den Betrieben die Unterschiede klar machen, auch zu diesen Begrifflichkeiten. Ja, ich erlebe da immer eine große Unsicherheit. Also was sind jetzt psychische Erkrankungen? Was sind psychische Belastungen, so in dem Rahmen, wie sich das entwickelt hat? Und die Hauptidee ist eigentlich dabei, dass wenn wir die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen im Betrieb auch mit umsetzen, sprechen wir nicht über die psychischen Erkrankungen. Es geht nicht darum, die psychischen Erkrankungen zu analysieren, sondern wir schauen eben mit drauf, dass wir die Arbeitsbedingungen analysieren und beurteilen. Das ist der Hauptpunkt, der mit dabei ist. Und diese Klärung, die muss im Betrieb auch mit passieren. Ja, also wir wollen nicht dem einzelnen Mitarbeitenden in den Kopf gucken, sondern es geht darum, die Arbeitsbedingungen sich anzuschauen, und zwar für die Tätigkeitsbereiche, für die Arbeitsbereiche. Und dann ist gemeinsam mit den Anspruchsgruppen, Mitarbeitenden, Führungskräften, dort den Mitarbeitervertretungen und die Experten, die uns natürlich helfen können, intern und auch extern in dem Rahmen zu prüfen. Also was sind jetzt eigentlich die Belastungen dort im Betrieb? Und das sind erstmal alle Einflüsse, die objektiv von außen auf den Menschen in der Arbeitssituation objektiv einwirken. Alle Einflüsse, die können aus der Arbeitsorganisation, aus der Arbeitsumgebung, aus den Arbeitsmitteln, dort aus den sozialen Beziehungen und aus der eigentlichen Arbeitsaufgabe auch mit entstehen.
Viele Unternehmen, die fragen sich dann ganz praktisch, wie können wir das eigentlich messen? Ja, Andreas, was sind jetzt so deine Erfahrungen nach gute Methoden oder auch Tools, um psychische Belastung greifbarer zu machen?
Also mit dem Blick, im ersten Schritt geht es um diese Klärung, ja, Begrifflichkeiten. Dann gehört noch dazu, Arbeitsbedingungen und die Belastung zu prüfen. Und auf der anderen Seite ist diese Auswirkung, die aus diesen Einflüssen entsteht, eben diese Individualität jedes einzelnen Mitarbeitenden. Und das hängt davon ab, welche Leistungsvoraussetzungen bringt er mit oder auch welche Bewältigungsstrategien hat er im Laufe seines Lebens auch mit gelernt und auch mit in die Anwendung gebracht. Das heißt, das, was die Anforderung ist, ist die Analyse und Beurteilung der Belastungen. Und wenn es dort kritische Ausprägungen gibt, dann müssen wir prüfen, gibt es dazu eine Maßnahme, die veränderbar ist, die wir mitnutzen können. Und dieses Messen, dieses Analysieren, das ist natürlich jetzt komplexer, als wenn man jetzt auf ein anderes Thema, so wie die Gefahrstoffe auch mitguckt, ja, wo man mit einem Messgerät vielleicht was machen können. Hier gibt es drei wesentliche Verfahren, die wir anwenden können. Das ist die schriftliche Befragung. Da gibt es viele Möglichkeiten, viele Tools dazu. Das ist ein Workshop, den ich mit den Mitarbeitenden in den Arbeits- oder Tätigkeitsbereichen auch mit umsetze. Oder ich bin auch in der Pflege zum Beispiel mit sogenannten leitfadengestützten Interviews unterwegs. Also ich frage die Mitarbeitenden im Prozess der Arbeit, was da auch mit gelingt und was da auch mitgeht. Und das kann ich natürlich auch kombinieren. Das heißt, in der Komplexität brauche ich dort natürlich mehr die Sichtweisen und die Meinungen der Mitarbeitenden. Und die Botschaft ist da eher, gelingt es für den Betrieb, das richtige Verfahren zu finden, wo wir eben die Arbeitsbedingungen dann eben auch analysieren können.
Jetzt sind ja zum Glück alle Menschen anders. Die eine Person kommt jetzt mit Druck wunderbar klar, die andere bekommt bei demselben Tempo jedoch Stresssymptome. Wie kann man jetzt solche Unterschiede in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen? Alle sind Individualisten.
Und das ist die große Herausforderung, die eben am Anfang auch zu klären ist. Ich hatte es vorhin schon beschrieben. Es geht um die Analyse und Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Das heißt aber nicht, dass ich mich natürlich nicht um die einzelnen Mitarbeitenden auch kümmern kann. Also ich gucke auf die Tätigkeitsgruppen, ich gucke auf die Arbeitsbereiche, die dort mit dabei sind. Wo sind da auffällige Themen? Was funktioniert in der Arbeitsorganisation nicht, in den Arbeitsabläufen? Was hat eine Wirkung auf den Großteil der Mitarbeitenden? Und für den Einzelnen, und dort bin ich wieder bei den Beanspruchungen, kann es natürlich sein, wenn der dort mit Situationen nicht klarkommt, gibt es aber mittlerweile für die Betriebe und auch die Erfahrungswerte sind da auch mit da schon gute Möglichkeiten, auch dort zu agieren. Und da hilft dann eher das persönliche Mitarbeitergespräch. Ja, es gibt Programme, die man mit nutzen kann, die vielleicht auch den einzelnen Mitarbeitern in herausfordernden Lebenssituationen auch mithelfen kann. Wir haben bei den Führungskräften oft Coaching-Ansätze, die mit dabei sind, die dort helfen können. Und das kann ich natürlich als Betrieb dann auch mit tun und auch mit auf den Weg bringen, damit der einzelne Mitarbeiter seine Arbeit gut bewältigen kann. Das ist eigentlich die Hauptidee und da auch mit drauf zu gucken. Und da liegt es in der Verantwortung der Führungskräfte, das auch mit zu erkennen und möglichst immer mit dem Gedanken, wir nutzen die Verbesserungsvorschläge der Mitarbeitenden.
Schauen wir jetzt nochmal auf die rechtliche Seite. Was ist eigentlich Pflicht? Also was verlangt der Gesetzgeber ganz konkret und wo haben Unternehmen Spielraum, um eigene Wege zu gehen?
Also es gibt schon Spielraum, also das ist jetzt bei der Auswahl der Verfahren zum Beispiel. Also der entscheidende Schritt ist eigentlich der Prozess. Also das ist immer wieder in der Praxis auffällig, dass dieser Prozess eingehalten wird. Wir gucken auf die Arbeits- und Tätigkeitsbereiche, wen wollen wir wie auswählen. Wir wählen das Verfahren aus, da habe ich Spielraum, da kann ich gucken, wie das geht. Ich konzentriere mich auf die Analyse der Belastungen. Ich suche natürlich auch die Dinge, die gut laufen. Also das wäre auch für den Prozess auch mit wichtig. Und dann geht es den Weg, dass wir eben bei den Dingen, die veränderbar sind, das muss ich natürlich auch mit einschätzen. Also es gibt auch Dinge, die nicht veränderbar sind. Nehmen wir die Rahmenbedingungen, die von außen uns gesetzt werden. Die können wir nur schwer verändern. Aber dort habe ich eben insgesamt im Prozess Spielräume, welches Verfahren will ich einsetzen, wie will ich das auf den Weg bringen, wie binde ich dann auch die Mitarbeiter über diese Verfahren des Workshops, der Befragung oder in der Kombination dann auch mit ein. Und letztlich geht es aber darum, dass wir die Arbeitsbedingungen analysieren und beurteilen, und zwar nach den Belastungen und dort nach den Ressourcen.
Jetzt bin ich gespannt, was du zum nächsten Mythos sagst. Der begegnet uns im Arbeitsalltag tatsächlich ziemlich häufig.
Wer krankgeschrieben ist, darf nicht arbeiten.
Das klingt ganz klar, ist jedoch komplexer. Andreas, was genau bedeutet eine Krankschreibung und was ist während dieser Zeit erlaubt oder sogar sinnvoll?
Ja, also das ist wirklich ein sehr herausforderndes Thema und das hat natürlich seine unterschiedlichen Perspektiven aus Sicht eines Unternehmens, eines Betriebs. Sie sagen, ich muss die Arbeitsprozesse aufrechterhalten und aus der Sicht natürlich der Fürsorge eines Unternehmens, was Pflicht ist, wo sie sich kümmern müssen, ist das natürlich eine Perspektive und wir haben den einzelnen Mitarbeitenden und das kann ja auch eine Führungskraft sein, wo es darum geht. Und wir haben aber erstmal also die Sichtweise, also wenn es mir nicht gut geht, wenn ich mich krank fühle, wenn ich zu einem Arzt oder zu einer Ärztin auch mitgehe, dann gibt es eine fachliche Expertise. Also es gibt eine Diagnose und in der Regel dann vielleicht auch eine vorläufige Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und ich als Mitarbeitenden kümmere mich dann auch darum, dass ich natürlich in der Zeit dann auch Genesung und Regeneration nutze.
Und eine ganze Serienstaffel endlich mal durchbingen kann.
Und so aber eigentlich, dass ich mich wieder vollständig auch wieder so herstelle, dass ich dann wieder fit bin, gesund bin, belastbar bin. Das wäre so die Idee. Ne? Und da haben wir ja unterschiedliche Sichtweisen. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel auf dem Weg zur Genesung. Ich habe eine leichte Erkältung, ich bin ansteckend, dann bleibe ich zu Hause und erst wenn ich wieder gesund bin, dann komme ich auch wieder zur Arbeit. Ja, und auf der anderen Seite habe ich vielleicht längere Beschwerden, vielleicht Rückenbeschwerden, Schmerzen, ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht konzentrieren und ich kann der Arbeit auch gar nicht nachgehen. Ne? Deshalb ist eigentlich die Hauptintention erstmal krank ist krank. So in dem Blick, also da gibt es eine Diagnose, krank ist krank und ich habe jetzt aber eigentlich auch eine Verantwortung für meine eigene Gesundheit und muss dann für mich auch sehen, dass ich möglichst wieder gesund werde und auch was dafür tue, dass ich wieder fit und auch belastbar bin. Und jetzt geht es aber darum, wie gestaltet sich der Regenerations- und Genesungsprozess, dass ich eben auch vollständig wieder gesunde.
Da kann man ja, wenn man es einem schon mal wieder besser geht, die ein oder andere E-Mail checken, vielleicht beim Online-Meeting remote dran teilnehmen und so weiter. Ist das sogar vielleicht sinnvoll?
Also ich habe schon beschrieben, Mitarbeiter haben dort eine Selbstverantwortung. Also das ist, glaube ich, mit ganz wichtig in dem Rahmen. Und du hast es angesprochen. Auf der einen Seite ist es ja die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die formal mir jetzt sagt, ich bin krank und bis zu dem Termin und dann kann ich auch wieder arbeiten gehen. Ja, also das ist eben das so, wie das geregelt ist. Und auf dieser Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung steht aber drauf vorläufig. Und jetzt kann ich natürlich für mich gucken, also wenn ich sage, in dem Rahmen, also ich will bestimmte Tätigkeiten dort auch nachgehen, mit dem Blick, also ich bin da jetzt nicht ansteckend, ich fühle mich vielleicht auch wieder wohl, so in dem Rahmen kann ich für mich natürlich die Entscheidung treffen, also ich beende diese vorläufige Arbeitsunfähigkeit. Ne? Das ist ja eine vorläufige, das heißt, ich fühle mich wieder fit. Ich muss jetzt auch nicht extra zum Arzt gehen. Das ist eigentlich auch so ein Mythos, der oft in den Betrieben auch mit beschrieben ist. Es gibt keine Gesundschreibung. Das gibt es eben nicht in dem Rahmen. Ja, also kann für mich prüfen, wenn ich mich gesund und fit fühle, ob ich dann die eigene Entscheidung auch mit treffe und sage, okay, also da kann ich meinen Tätigkeiten dann auch wieder nachgehen.
Wie sollten jetzt Unternehmen damit umgehen, wenn Mitarbeitende von sich aus sagen, ich würde gern schon mal wieder einsteigen und ich habe hier gelesen, ist ja nur vorläufig, ich darf hier wieder, komm, da bin ich.
Also wir müssen mal da auf die Kultur der Unternehmen auch mitgucken, das ist natürlich auch ein wichtiger Ansatz, also eher mit der Idee, ich verfolge dort den Blick und auch die Präambel, in dem man krank ist, auch erstmal krank, ich muss mich genesen zur vollständigen Wiederherstellung. Du kennst den Begriff, Präsentismus steigt überall, das heißt Mitarbeitende gehen dort krank zur Arbeit und das hat viel höhere Auswirkungen dann auf Produktivität oder auch Leistungsvermögen der Mitarbeitenden, wenn das eben so gestaltet ist.
Nichts ist schlimmer, als ein vollgerotztes Büro zu haben und ist ja klar, dass es dann noch weitere Krankheitsfälle gibt.
Eben, also das müssen wir ausschließen, ne? Das ist so und da muss ich als Führungskraft natürlich auch Vorbild sein. Also wenn ich als Führungskraft mit der besonderen Verantwortung für mich selbst wahrnehme. Also wenn ich derjenige bin als Führungskraft, im Kranksein fange ich an, E-Mails zu schreiben und blockiere eigentlich meinen eigenen Genesungsprozess damit, dann bin ich nicht in der Vorbildfunktion. Deshalb gilt in den Betrieben Aufklärung. Dort, wie gehen wir mit diesem Thema um? Also was verstehen wir unter Kranksein, unter Gesundsein? Und natürlich braucht man jeden Mitarbeitenden, um die Dienstleistung auch zu erfüllen. Aber das kann man gut mit Führungskräften, mit Mitarbeitenden auch mit besprechen und den Mitarbeitenden im Sinne der Fürsorgepflicht auch ganz klar auch mit sagen, also genese erstmal, nutze diesen Genesungsprozess, um gut in die Regeneration zu kommen, so wenn du wieder bist, dass du auch belastbar bist. Soll den Mitarbeiter für sich jetzt sagen, ich habe jetzt hier vielleicht eine Woche, wo die Arbeitsunfähigkeit auch mit gilt, ich fühle mich aber vielleicht schon wieder von Mittwoch auf Donnerstag wieder wohl, ich bin nicht ansteckend, ich bin wieder fit und trotzdem mache ich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bis Freitag. Dann wäre die Empfehlung, wenn das so ist, das kann ich selbst für mich auch mit entscheiden, mich bei meiner Führungskraft zu melden und das mit ihr zu besprechen, entweder über einen Anruf oder ich mache das dann persönlich und eben auch sagen, also mir geht's wieder gut und ich bin eigentlich auch wieder einsetzbar und auch belastbar. Also das kann ich machen, das wäre möglich. Und da muss aber eben Klarheit im Betrieb rein, weil das eben ein Thema ist, was ich fast in jedem Seminar dann auch mithöre, wo dieses Thema dann eben auch bewegt wird. Ja, es muss angesprochen werden, muss angesagt werden, wie gehen wir hier mit um und was gilt bei uns nicht.
Und ich finde auch gerade Führungskräfte sollten das vorleben. Also ich erinnere mich an eine ganz große Remote-Veranstaltung, damals unser Bundesfinanzminister. Der war bei einer ganz wichtigen Veranstaltung seiner Partei krank geworden. Aber er hat sich nicht krank gemeldet. Er hat diese Sitzung geleitet. Und da gab es dann auch Bilder davon. Da hat man gesehen, auf großen Videoleinwänden, hochroter Kopf, rote Augen. Es lief ihm der Schweiß von der Stirn. Er sah elendig aus. Und man hatte gleich gedacht, ach du liebe Güte, bleib im Bett. Was lebst du denn davor? Auch wenn du ein wichtiges Amt hast, in einer wichtigen Funktion in deiner Partei bist. Das kann man so nicht vorleben. Da war ich angenervt, dass der quasi so übermittelt hat, guck mal, ich bin richtig krank, aber ich arbeite doch.
Also du hast völlig recht, es geht um Vorbildfunktion. Also einmal im Betrieb natürlich das zum Thema machen in dem Rahmen, ne? Und jeder Mensch ist ersetzbar, das sage ich natürlich auch immer dazu, ne? Und mit dem Blick, klar muss die Arbeit auch verteilt werden dann, wie das ist, aber es ist eben wichtig, wenn wir krank sind, dann brauchen wir die Genesung und Regenerationszeit, um das nicht zu verschleppen, um wieder fit und einsatzfähig zu sein. Die Kolleginnen und Kollegen und auch die Führungskräfte sind nur viel dankbarer, wenn ich wieder voll einsatzfähig bin und nicht, dass die Führungskraft im Sinne ihrer Vorbildfunktion ständig dorthin gucken muss, ob der Mitarbeitende noch so belastet ist, dass das Maß an Arbeit dort noch zu erfüllen ist, was da ist. Also das ist wirklich eine klare Botschaft, da sollte man klar mit umgehen. Und so wie dein Beispiel war, Vorbildfunktion ist da wichtig.
Und dann können wir vielleicht gleich noch mit einem anderen Mythos in diesem Zusammenhang aufräumen. Jetzt habe ich ja eben gerade gelernt, dass die Krankschreibung vorläufig ist. Und wenn es mir schon besser geht, ich das so einschätzen kann, dann arbeite ich eben auch schon wieder früher. Oder ich würde es davon abhängig machen, ob ich jetzt mit der Serienstaffel durchgekommen bin oder nicht. Und was passiert aber jetzt, wenn ich noch offiziell krankgeschrieben bin, früher arbeite und dann auf dem Weg zur Arbeit einen Unfall gebaut habe? Weil, oh nein, jetzt habe ich ja diese Krankschreibung und jetzt habe ich gearbeitet und einen Unfall gebaut, versicherungstechnisch natürlich, schwierig oder doch gar nicht schwierig, weil das Ding ja eh nur vorläufig war.
Auch das ist eigentlich geklärt und das ist natürlich ein Versicherungsthema, ne? Da kommt es immer auf den individuellen Fall auch mit drauf an. Aber wenn ich für mich geklärt habe, so wie ich es vorhin gesagt habe, also wer sich trotz Krankschreibung wieder fit fühlt, darf ohne weiteren Arztbesuch an seinen Arbeitsplatz zurückkehren. Ich kündige das an. Ich sage, geht das, ich fühle mich wohl, ist das in Ordnung, wenn ich komme? Ich bin da auch versichert, auch wenn mir da was dann auch passiert in dem Rahmen. Das eine wäre die Krankenversicherung, wo die natürlich weiterläuft und das andere wäre dann natürlich auch die Unfallversicherung. Und das muss aber dann geprüft werden, was war das dann genau? Ja, also das wäre dann ein Versicherungsfall, der dann mit geprüft werden muss.
Könnte man natürlich dann auch sagen, na guck, noch nicht ganz fit gewesen, deswegen ist der Unfall passiert. Also vielleicht dann doch lieber nochmal eine Nacht länger im Bett bleiben und das dann auskosten. Andreas, danke dir für deine Einschätzung. Drei Mythen, drei Aha-Momente, was ich heute mitnehme. Nicht alles, was man riecht, ist gefährlich und nicht alles, was gefährlich ist, kann man riechen. Psychische Belastungen, die lassen sich sehr wohl erfassen, wenn man es eben richtig angeht. Und Krankschreibung ist kein Käfig, allerdings jetzt auch kein Freifahrtschein. Vielleicht doch lieber mal die Füße hochnehmen. Denn für alle gibt es irgendwie einen Ersatz. Also vielen Dank für die Aufklärung dieser Mythen.
Ich danke dir, Ralf. Und das Wichtigste ist immer, und so beende ich eigentlich auch immer alle Veranstaltungen, wo ich unterwegs bin, bleibt gesund. Also das braucht man. Also das ist ganz wichtig. Und ja, also bleibt neugierig. Das gehört auch dazu. Und vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
Sehr gerne wieder. Und übrigens noch ein Funfact, der Mann, der jetzt für die Sicherheit und für die Gesundheit so zuständig ist und sich da genau mit auskennt, der fährt privat gerne Motocross und ist mit seinen mehreren krassen Motorrädern auf den Gipfeln unterwegs irgendwie. Aber alles mit Bedacht, ne?
Ja, so ist das. Also da ganz geduldig mit sich sein und mit Gelassenheit das alles angehen, das gehört dazu.
Viel Freude dabei auf jeden Fall auch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört gern auch in unsere Reihe zu den Gesundheitsmythen rein. Dort beantwortet Dr. Natascha Schlotauer Fragen wie: Helfen Vitaminpräparate gegen Erkältungen? Oder macht zu viel Bildschirmzeit die Augen kaputt? Die Links zu den Folgen, die findet ihr zum Beispiel in den Shownotes dieser Podcast-Folge und natürlich jederzeit auf www.bgw-online.de/podcast. Selbstverständlich auch auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl. Empfehlt Herzschlag auch gern weiter an Kolleginnen und Kollegen, Führungskräfte oder alle, die im Arbeitsalltag Verantwortung für Gesundheit tragen. Und natürlich abonniert diesen Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Und ich komme auf Andreas' Motto zurück: Bleibt gesund.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.